Herzlich willkommen zu unserem Podcast Content Mosaik. Jeder Inhalt zählt. Wir, das sind Lars Stetten, Podcast- und SEO-Berater, und ich, Valerie Wagner, Journalistin und Podcasterin. Und nun viel Spaß bei einer neuen Folge Content Mosaik.
Liebe Hörer, unser heutiges Thema ist die Customer Journey Map. Wir hatten ja bereits eine Glossar-Folge dazu, und da das Thema doch ein bisschen erklärungsbedürftig ist, haben wir uns überlegt, dazu machen wir nochmal eine Langfolge. Wir wollen euch einfach mal vorstellen, was ist eigentlich die Kundenreise, und haben uns dazu ein, denke ich, sehr plastisches Beispiel ausgedacht. Und zwar, wir wollen euch mal zeigen, wie man ja anhand eines Wanderrucksackes die Customer Journey beschreiben kann. Und dazu kommt auch noch das Thema Customer Journey Mapping, dazu später mehr. Ja, und ich denke, wir werden das, glaube ich, am Ende ganz gut abrunden, indem wir euch da auch natürlich wieder ein paar Tipps mitgeben. Und ja, in dem Sinne wollen wir einfach mal direkt einsteigen. Ich grüße dich, Valerie, und wir fangen direkt an mit der Definition.
Hallo Lars, ja, und ich freue mich schon sehr auf diese Folge, denn wenn es ums Wandern geht, da bin ich ja immer Feuer und Flamme. Also, die Customer Journey ist, wie du es auch schon gesagt hast, die Kundenreise. Also eigentlich die Reise eines Kunden zum Produkt sozusagen. Und das ist ein Marketingbegriff, der einfach diese Zyklen beschreibt, die ein potenzieller Kunde durchläuft, bis er sich für den Kauf eines Produktes oder einer Dienstleistung entscheidet. Und das aus Sicht vom Marketing oder auch Content Marketing gibt es da verschiedene Touchpoints, an die der Kunde trifft, auf die der Kunde trifft, aufs Unternehmen, aufs Produkt, auf die Dienstleistung. Das kann online und offline passieren, und diese Touchpoints können wir als Unternehmen, als Einzelunternehmer, als Dienstleister quasi gestalten. Also es gibt dann, man spricht dann auch von direkten Interaktionspunkten oder indirekten Interaktionspunkten, und ein direkter Aktionspunkt wäre zum Beispiel eine Webseite oder eine Anzeige oder ein Werbespot oder sowas. Und ein indirekter Kontaktpunkt ist beispielsweise ein Bewertungsportal oder die Meinung von einem Freund oder von einem Kollegen, die das Produkt schon mal hatten oder getestet haben. Oder auch Blogs, ja, oder auch ein Podcast oder ein Social Media Post und so weiter. Das ist so, ja, das ist so eigentlich die Definition von der Customer Journey, also dem Interesse des Kunden oder dem, der will ein Problem lösen, der ersten Suche bis dann am Ende zum Produkt. Das ist von quasi vom Startpunkt bis zum Ende ist die Customer Journey, genau.
Was ich mal ganz interessant finde bei den Definitionen ist, die wirken immer so ein bisschen klinisch. Das heißt, so ich fange irgendwie an mit Aufmerksamkeit und alles ist schick und alle lernen mich kennen, yippee-yay. Und dann finde ich das total toll, das Produkt oder die Dienstleistung, und am besten abonniere ich Newsletter, und jetzt ein paar Tage später bin ich Käufer, und am besten hole ich auch noch 10 andere Leute rein, die dann das gleiche Produkt kaufen. Genau. Und als würde es immer alles so linear ablaufen. Ja. Das ist so ein bisschen das Thema, und ich glaube, da werden wir auch gleich drauf zu kommen, dass das vielleicht nicht immer so der Fall ist.
So ist es, ja, genau. Und vor allen Dingen, weil du sagst klinisch, es ist ja auch total unemotional, so eine Definition, ja. Also das hat ja, ich meine, wenn jetzt jemand, keine Ahnung, jetzt nach einem Rucksack googelt, okay, wie viel Emotion wird da drin stecken? Keine Ahnung, da geht es wahrscheinlich um Urlaub oder um Dinge von A nach B zu befördern, ja. Wenn jetzt aber jemand das soll man natürlich nicht machen, aber nach einer Krankheit googelt, dann ist es natürlich, da ist es keine große Customer Journey, aber dann ist es ein sehr emotionales Thema.
Naja, und gut, kann ja sein, dass ich am Ende der Customer Journey irgendwie ein Stück weit. Ein Arztbesuch beim Privatarzt ist ja ein Stück weit auch sozusagen eine Kundenreise,
richtig,
wenn du so willst. Ne?
Ja.
Und da werden wir ja gleich das Wandern, und da fällt natürlich das Thema Reisen ein. Ich meine, Vorfreude ist die größte Freude. Ne? Also früher hat man in Katalogen gewälzt, Tage und Stunden lang, um irgendwie einen Urlaub sich zu suchen. Heute wirst du wahrscheinlich 2 Wochen erstmal durch Instagram stöbern, bevor.
Genau.
Ich kenne, gerade bei Reisen nimmst du dir ja extrem viel Zeit, und dann guckst du hier und nochmal da und so weiter. Ja. Das finde ich eigentlich ganz spannend.
Ja, so ist es, ja. Genau. Aber dazu kommen wir ja gleich. Und eben, wie gesagt, ich freue mich schon auf den Wanderrucksack und was wir dann am Ende für ein Produkt kaufen werden.
Genau.
Aber jetzt erstmal, Lars, es gibt wieder Kriminalfälle zu lösen. Content Crime Fire.
Sehr schön. Eigentlich sind wir doch ein True Crime Podcast, oder?
Genau. Es tönt so, ja. Aber was hast du mitgebracht?
Ja, wir haben heute das Thema mitgebracht, warum Umfragen eigentlich nichts taugen.
Ui.
Ja. Und das ist natürlich ein bisschen übertrieben und spitz formuliert, logischerweise. Aber wirklich aus eigenen Erfahrungen mit Kunden, so wie halt mit Umfragen umgegangen wird. Und warum die halt oftmals auch nicht so funktionieren, wie sich halt dann vielleicht der Kunde oder der Händler oder der Dienstleister sich das vorstellt. Weil Umfragen werden halt häufig einfach mal so schnell nebenbei mal produziert. Irgendwie, ich überlege mir mal irgendwie 2-3 Fragen und weiß ich klatsch irgendwo, mach schnell ein Formular und klatsch das halt irgendwo hin. Und dann wundert man sich am Ende, warum halt die Umfrage auch nicht wirklich so viel gebracht hat. Mhm. Also es braucht einfach ein bisschen mehr Strategie. Ne? Wie siehst du das denn?
Gerade jetzt auch im Hinblick auf die Customer Journey finde ich es eigentlich ganz gut. Und da sind Umfragen total sinnvoll, ja. Dass man die macht und dass man einfach auch die Leute fragt. Ich meine, gut, man soll es nicht übertreiben, ne? Also und es muss auch einfach passen. Dann, aber Umfragen finde ich eine gute Sache. Ja.
Auf alle Fälle. Also, was ich halt oftmals feststelle, ich weiß, kennst du vielleicht selber, ich habe irgendwie ein Produkt noch nicht mal gekauft oder so. Und dann werde ich schon gleich, dann kommt immer so ein Ding, machen Sie mir eine Umfrage mit und dann wirst du erstmal mit gefühlt 100 Fragen zugebombt und so.
Ja.
Und das dauert natürlich angeblich noch 5 Minuten, das steht dann immer überall dabei.
Ja.
Und dann sitzt du da bei der dritten Frage und denkst, jetzt habe ich ja schon 10 Minuten dafür gebraucht. Und denkst, was ist das Ding jetzt noch zu Ende? Und solche Dinge sind natürlich so ein bisschen Umfragen für die Hölle, ja? Also deswegen
genau.
Umfragen kurz und knackig halten.
Ja.
1, 2, maximal 3 Fragen. Also auch wirklich, denkt immer dran, die Leute machen das, also das ist ja eine Zusatzleistung sozusagen.
Mhm.
Klar, wenn die Leute schon Kunden bei euch sind, dann sind sie natürlich eher gewillt, auch solche Umfragen mitzumachen. Wenn man sie halt an Leute fragt, die halt, ja, die entsprechend vielleicht noch nicht Kunde sind, dann geht es natürlich auch darum, ja, die müssen natürlich auch, die Botschaft muss rübergebracht werden, warum soll ich eigentlich diese Umfrage ausfüllen und was habe ich davon?
Mhm.
Ja, man kann natürlich, früher hat man irgendwelche iPads oder iPhones verschenkt oder so.
Mhm.
Es muss ja vielleicht nicht unbedingt immer sein, aber man kann natürlich schon irgendwie auch einen Gegenwert bieten.
So ist es, ja.
Ja.
Das stimmt.
Gut.
Ja, Lars, super. Dann lass uns jetzt mal den Rucksack kaufen gehen.
Lass uns mal einsteigen. Wir wollen über den Wanderrucksack sprechen.
Mhm.
Erzähl doch erstmal selber, du bist doch eine große Wanderin, ne?
Ja.
Seit wann machst du das schon?
Also schon eine ganze Weile eigentlich. Bestimmt schon 10 Jahre. So intensiv oder weit wandern. Also wir haben angefangen auf La Gomera, eine wunderschöne Insel.
Wow.
Die sind wir einmal umrundet und dann hat es uns eigentlich gepackt mit diesem Weitwandern. Und ja, jetzt machen wir immer jedes Jahr so ganz spezielle Geschichten. Vor 2 Jahren waren wir auf dem Gletscher 5 Tage, das war so richtig krass. Also auch, weil du halt über 3000 Höhenmeter gehst und dann hatte ich so Anzeichen von der Höhenkrankheit, also kein Appetit, war es mir schlecht, ich hatte Kopfschmerzen und so weiter. Gott sei Dank am Tag des Abstiegs. Und dafür braucht man natürlich gute Rucksäcke, die 25 Liter oder 38 Liter fassen. Und dann gehst du erstmal auf die Suche im Netz. Was heißt denn 25 Liter überhaupt?
Richtig.
Wenn da auf der Packliste steht, maximal 25 Liter oder maximal, keine Ahnung, 38 Liter. Ja, also ich kann mir da wenig drunter vorstellen. Und dann gehe ich erstmal zu meiner Suchmaschine des Vertrauens und frag die mal, wie das ausschaut.
Ja, und
Und starte meine Reise.
Startet seine Reise, genau. Und das ist halt so das Typische, ne? Man googelt erstmal oder was auch immer die Suchmaschine, die man halt nutzt.
Ja.
Und so ein typisches Ding wäre vielleicht auch gewesen, du hast am Anfang deine ersten, kannst du vielleicht noch daran erinnern, deine ersten Wanderversuche hast dann so einen Rucksack.
Ein absolut. Ich sag's dir, ich muss sagen, die erste extreme Bergtour, die wollten wir vor 4 Jahren machen. Das war dann, glaube ich, das war 21, genau. Da wollten wir den Paznauner Höhenweg laufen.
Ja.
Und sind kläglich gescheitert. Der geht 10 Tage und nach 2 Tagen mussten wir aufhören. Einerseits, weil wir zu untrainiert waren, beziehungsweise ich. Mhm. Mein Mann ist ja da eher anders unterwegs, aber also ich war zu untrainiert. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch, weil ich den absolut falschen Rucksack hatte. Ja, also es war, wenn du halt billig kaufst, kaufst du zweimal, so ist das halt. Und wenn du dich vorher nicht richtig informierst oder nicht richtig beraten wirst, dann hast du halt irgendwie ein Problem. Also jedenfalls, ich hatte da so eine Notlösung, habe mir gedacht, der Rucksack ist halt Rucksack.
Klar.
Aber der hatte kein richtiges, so einen richtigen Hüftgürtel, weißt du, der dann gut sitzt und dann keine Belüftung am Rücken und so weiter, sondern der hing eigentlich wie so ein Sack und dann hatte ich natürlich auch noch zu viel gepackt, das muss man auch. Also du musst, wenn du so auf Hüttenwanderung gehst und so nach oben, nach hoch wanderst, dann musst du damit klarkommen, dass du ab Tag 4 oder 5 nicht mehr ganz so frisch riechst. Das ist halt einfach.
Das glaube ich.
Das Gute beim Wandern ist ja, dass man da meistens oder in diesen Höhenlagen meistens alleine oder sehr selten Menschen begegnet. Außer auf der Hütte. Und da stinken auch alle. Also.
Ja, genau. Naja, beim Sport, ich meine, das ist ja letztendlich auch im weitesten Sinne Sport. Und ich meine, beim Fußball oder wo ich das ja auch kenne, ich meine, das ist ja auch, deine Umkleide willst du auch nicht lange aushalten. Ne? Also,
ja.
Aber es ist halt nun mal so.
Ja, genau.
Das gehört halt dazu.
So ist es, genau. Also jedenfalls,
und ansonsten, ja, sag.
Also jedenfalls war das einfach der falsche Rucksack völlig, ja. Genau.
Genau. Und ein Weg wäre jetzt ja zum Beispiel, du gibst jetzt ein, nachdem du diese etwas frustrierende Erfahrung hattest und dann irgendwie mit Rückenschmerzen nach Hause kommst, Wanderrucksack ohne Rückenschmerzen, könnte man jetzt zum Beispiel googeln. Ne?
Richtig,
genau. So ein klassisches Ding. Und wo landet man denn? Erstmal auf so einer Vergleichsseite.
Ja.
Dann kriegst du irgendwie erstmal 20 Rucksäcke um die Ohren gehauen von verschiedensten Marken.
Ja.
Und kriegst auch natürlich, da bist du jetzt die Expertin, könntest mir wahrscheinlich jetzt aus dem FF die ganzen Features runterrattern, die so die ganzen verschiedenen Rucksäcke haben. Und am Ende denkst du dir, ja, was machst du denn jetzt eigentlich? Jetzt bist du noch unsicherer als vorher, weil weißt eigentlich immer noch nicht, was du kaufen sollst.
So ist es.
Ne? Das wäre also ein Schritt in der Customer Journey, wo man sagt, okay, das geht jetzt erstmal nicht linear so, ja, wo man denkt, okay, ja, laut Definition sollte man jetzt ja schon fast schon gekauft haben, aber nein, vielleicht sagt man auch erstmal 2 Wochen, lass mich mit dem Thema in Ruhe, weil es hat mich erstmal überfordert. So, ja, und so dann macht man erstmal andere Dinge und vielleicht leiht man sich mal einen Rucksack oder so, aber klappt vielleicht auch nicht so richtig. Und dann wird halt die Entscheidung, über einen eigenen Rucksack zu kaufen, erstmal vertagt.
Meistens, ja. Oder man kommt dann auf die Idee, ach Mensch, weißt du, weil das ist ja auch so eine Sache, ne? Man hat ja dann jetzt in der Nähe nicht, also ich wohne auf dem Land, in der Stadt ist es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber man hat jetzt nicht in der Nähe den nächsten Wanderladen oder den nächsten Sportcheck oder den nächsten Intersport oder wie sie alle heißen, ja, also jetzt ohne hier Werbung machen zu wollen, aber das wäre ja dann naheliegend, dass man dann mal, wenn man im Netz nicht fündig wird und völlig überfordert ist durch diese vielen Angebote und welche Marke ist denn jetzt die beste, ne? Weil da geht ja dann auch ein bisschen darum, man will ja dann auch einen guten Rucksack haben und den besten und so. Und dann will man vielleicht auch mal noch persönliche Beratung, ja. Wobei natürlich in den Läden findest du dann die Spezialisten und Experten, die dir dann halt verschiedene Modelle zeigen können. Ja, deswegen ist dann auch immer Medienbruch da. Also das muss jetzt nicht immer alles online stattfinden.
Genau, und das ist natürlich, das Thema wäre jetzt ein bisschen auch Tracking, da haben wir auch mal schon ein bisschen was drüber geredet, aber es wäre natürlich auch eine Frage, wie machst du das denn wieder am Ende? Weil man denkt ja dann sozusagen, ich will ja am Ende auch wissen, okay, ich als derjenige, sozusagen als Händler oder Dienstleister, will ja natürlich auch am besten wissen, wie meine Kunden sich verhalten. Und das können ja natürlich, wenn die auf der Webseite aufhalten, ist das relativ einfach. Da gibt es dann entsprechende Tools dafür.
Ja.
Aber wenn die jetzt vor Ort sind, wird es halt schon wieder schwierig. Und da, da reden wir ja nachher noch drüber, gibt es natürlich auch Möglichkeiten, entsprechend vielleicht trotzdem die Zufriedenheit rauszubekommen.
Ja, ja, genau.
Wir waren ja so ein bisschen beim Thema noch, genau, derjenige hat seinen Wanderrucksack und ist aber immer noch nicht, ist immer noch nicht zum Kauf gekommen, ne? Also,
also was macht er denn? Es ist immer noch so, dass er eben diesen Wanderrucksack sucht und eigentlich immer noch diese Hilfe sucht. Wir hatten jetzt diesen Medienbruch, wir haben die Überlegung gehabt, in den Laden zu gehen, aber jetzt wird ein zweiter Versuch gestartet, und man, also was ja auch immer so Bestenlisten funktionieren ja auch immer ganz toll. Und wenn du so Testberichte hast, also da gibt's ja auch für sämtliche Technikgeschichten, ach, jetzt fällt mir der Name nicht ein, irgendein YouTuber. Und jedenfalls findet man jetzt auf YouTube ein Video Top 5 Wanderrucksäcke, wo man halt einfach auch genau, dass man, da sieht man das dann auch, ne? Da sieht man dann auch, okay, wie groß ist denn 25 Liter? Also das ist dann Bewegtbild, man hat einen Mensch nebendran stehen, wo man ungefähr vergleichen kann, ah ja, passt der zu meiner Körpergröße oder, weil das kommt ja dann noch dazu, ne? Man denkt dann weiter, okay, was, auf was muss ich achten, damit es dann zu meiner Körpergröße passt? Weil du als Mann suchst ja anders als ich als Frau. Das kommen wir dann vielleicht auch noch dazu. Da gibt es ja auch dann um Farben und Formen. Also jedenfalls, und dann ist natürlich allerdings auch so, dass es passieren kann, wenn jetzt halt diese, gut, viele Tester sind schon, würde ich jetzt schon sagen, also so die etablierten Tester auf YouTube oder auch auf Blogs und so, die sind schon vertrauenswürdig. Aber wenn du halt immer so gesponsert oder mit Affiliate-Links dazu geballert wirst, dann könnte auch
das
so ein bisschen...
Das ist ja auch manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden.
Richtig,
ne? Also ich meine, ich kenne das ja nur noch meiner SEO-Ecke natürlich auch. Und dann landet man halt schnell auf einer Seite, denkst du dir, also gerade erst gestern wieder, ich bin über so einen, einen Blogbeitrag gestolpert und habe ich natürlich gesehen, okay, der Blogbeitrag wurde von einem von diesen Tool-Anbietern natürlich geschrieben. Und dann steht natürlich auf Platz 1, der beste ist natürlich das eigene Tool. Denkst du dir, ja, wie glaubwürdig ist denn bitte dieser Test?
Genau.
Und der Hauptkonkurrent wird auch gleich abgekanzelt im ersten Absatz, ja? So, dann denkst du dir, schön. Und dann so ein bisschen pseudomäßig werden dann auch die anderen neuen noch erwähnt, ja?
Ja, genau.
Das ist natürlich, manchmal macht es ein bisschen geschickter, die ist nicht ganz so offensichtlich, aber das Problem ist, es halt führt halt zu Misstrauen oder auch wieder nachher zu keiner klaren Kaufentscheidung, weil du dann wieder nicht weißt, ja, okay, jetzt hast du zwar irgendwie 3 Marken und das macht auch alles einen ganz guten Eindruck, aber wie glaubwürdig ist denn diese, ist denn dieser Test oder wie und wie, diese Bestliste? Ne?
Ja,
sind
genau.
Wir wieder beim gleichen Problem.
Genau, und dann hast du aber eben, du hast es gerade gesagt, du hast dann 3 verschiedene Marken und dann hast du zumindest die Möglichkeit, auf die Seite vom Hersteller zu gehen. Ne? Also der Rucksack, der dir am besten gefallen hat, da surfst du dann mal hin. Ja, und dann muss halt diese Webseite performen.
Ja.
Und da ist dann oftmals, also ich würde jetzt behaupten, die Wanderseiten, die sind eigentlich gut. Aber es können natürlich auch eine komplizierte Navigation dann passieren, ja. Also negativ, das ist dann auch wieder Frust, weil du nicht weißt, wo musst du hinklicken, damit du dorthin kommst, wo du hin willst. Oder was ist das hier eigentlich? Und dann bricht man wieder ab und dann geht man halt vielleicht zu einem, ja.
Da fällt mir auch so Shops ein, ne, die dann gerne so 50 Filteroptionen anbieten. So. Ja. Nicht nur für Damen und Herren, sondern vielleicht noch, weiß ich, noch für Kinder und noch für Senioren und weiß ich. Und dann gibt es noch 10 Liter, 20 Liter, 50 Liter, 100 Liter und noch 1000 Optionen. Denkst du dir, wuh.
Ja.
Ja.
Ja, genau.
Also und, das ist dann auch so ein Thema.
Ja, und dann passiert Folgendes. Dann geht, und das ist ja genau der Punkt, ja, wenn du, und das hat sich ja so etabliert, dann gehst du, Menschen sind Gewohnheitstiere, und dann gehst du halt dorthin, wo du weißt, wie die Seite funktioniert, wo du weißt, dass Bewertungen echt sind, wo du all diese Dinge, wo du Sicherheit hast, dass das, was du da liest, richtig ist, dann gehen wir zu Amazon. Und dann liest du dir da Bewertungen durch und das glaubt man dann halt. Also auch wieder negatives Erlebnis, es wird wieder Skepsis gefördert und die Suche geht weiter, weil halt ein paar negative Bewertungen dabei sind. Zum Beispiel die Gurte rissen nach 2 Wochen. Ja, also das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann, wenn du auf einer Wanderung bist und dir dein Gurt oder deine Trageschlaufen reißen, dann das ist halt nix, ne? Und dann ist wieder richtig. Als Anfänger, wenn du nicht weißt, worauf es ankommt oder so, dann bist du wieder weg. Ja. Ist aber noch vorher noch in den stationären Handel gegangen. Also das, also man hat da so einen Gedanken gehabt, okay, das könnte das sein, dann ist man da hin und dann ist aber so, die Beratung war eher so mittelmäßig und man ist wieder enttäuscht und man zieht sich wieder zurück ins Digitale oder halt dann zur Kundenberatung telefonisch, so wie du es jetzt angesprochen hast. Und ja, dann versucht man, sich doch noch irgendwie Informationen zu beschaffen.
Genau, und jetzt gehen wir davon aus, der hat sich jetzt wirklich entschieden für diesen Wanderrucksack oder sie hat sich entschieden und du sagst, okay, dann gibt es halt trotzdem wieder Ärger. Hm. Weißt du gerade sagst es zum Beispiel, irgendwie Tragekomfort passt dann doch nicht so oder Reißverschluss geht kaputt oder was auch immer, kann ja alle Kleinigkeiten sein. Man ruft dann bei der Hotline an oder
ja.
Und dann ist die Frage, ne, also im schlechtesten Fall, ich kenne das Land immer auf so einem blöden Chatbot, der einfach nur mit dem ein Chatbot der Hölle sozusagen. Also ist ja leider mittlerweile, also leider in Anführungsstrichen, es gibt auch da gute Lösungen, aber leider sind sie oftmals nicht gut. Erst heute wieder erlebt, bei einer Hotline angerufen und dann kommt da so ein komischer Bot rein, dann willst du dem was erzählen, reinsprechen. Das Ding ist halt also dümmer als
oh je.
Dumm. Also also wie machst du dir das Kundenerlebnis wieder kaputt? Also wie auch immer. Und aber gehen wir mal von den guten Situationen aus, wird echt schnell geholfen, vielleicht wird sogar innerhalb 1-2 Tagen sogar ein neuer Rucksack geschickt oder sowas. Mhm. Und derjenige, okay, ist am Ende dann doch eigentlich ein zufriedener Kunde.
Ja.
Und dann geht es natürlich um das Thema Weiterempfehlung.
Gleich geht's weiter. Ihr findet Lars übrigens auf rundumsichtbar.de oder auf LinkedIn unter Lars Stetten und mich auf valerie-wagner.de und auch auf LinkedIn unter Valerie Wagner. Viel Spaß beim Weiterhören.
Ja, und wenn man dann so einen Rucksack weiterempfiehlt, dann gibt es natürlich nicht immer nur 5-Sterne-Bewertungen, sondern auch 4-Sterne-Bewertungen, 3-Sterne-Bewertungen etc. Also es geht daher deutlich darum, natürlich, okay, ich finde den schon gut, den Rucksack, aber es gibt natürlich auch Einschränkungen und die gebe ich dann auch vielleicht weiter an meine Freunde oder in meiner Community oder mein Netzwerk. Und das ist natürlich auch Teil der Kundenreise, dass es halt, dass diese Bewertung ein Stück weit auch, wo man Abstriche macht. Aber trotzdem am Ende, ja, hilft es natürlich. Oder am Ende hat er gekauft und insofern war die Kundenreise erstmal gelungen, kann man so sagen.
Genau, ja. Also ja, die Kundenreise für den Kunden war sie dann am Ende gelungen, weil er bekommen hat, was er wollte. Diesen Rucksack. Allerdings aus Unternehmenssicht ist es ja so ein Zickzack gewesen. Das ist ja, es geht ja, im Grunde geht es ja eigentlich darum, bei der Customer Journey den Kunden an seinen Touchpoints zu treffen und ihn zu begleiten. Also auch zu sagen, okay, wenn ein Kunde nach Rucksack ohne Rückenschmerzen oder Weitwanderrucksack ohne Rückenschmerzen sucht, dann wollen wir in den Ergebnissen erscheinen. Wenn der das in Google eingibt, wenn der das auf YouTube eingibt, wollen wir auch erscheinen. Und so weiter und so fort. Und weil jetzt wissen, also der ist ja jetzt zickzack gelaufen. Der hat ja jetzt nicht bei Unternehmen X angefangen und hat bei Unternehmen X gekauft, sondern er hat ja bei Unternehmen X angefangen und ist von ZYDAB zu W gekommen und hat dann bei Q gekauft, ja. Also genau. So ist es passiert. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Wir wollen ja den Kunden eigentlich oder den User, Nutzer, wie auch immer, begleiten vom ersten Touchpoint bis zum letzten. Und das kann man digital natürlich gut abbilden. Wenn es natürlich jetzt einen Medienbruch gibt, dann muss man das schon super gut können. Ja, also muss es ja schon exzellent laufen. Aber online, digital, mit Content und so weiter ist es durchaus möglich, dass man sagt, ja, okay, ich erscheine da in der Suche, ich erscheine auf YouTube, ich gebe dem, wir haben tolle Bewertungen. Es gibt ja auch so Portale wie heißen die, Trusted Shops?
Trustpilot und wie sie alle heißen hier.
Genau, solche Sachen. Und und dann kann man so die tatsächlich als Unternehmen oder als Einzelunternehmer diese Journey begleiten.
Ja, genau, wie du gerade schön gesagt hast, genau, es geht natürlich als Unternehmen darum, eigentlich an verschiedenen Touchpoints oder auf Deutsch Berührungspunkte auch immer dann auch entsprechend auch sichtbar zu sein.
Ja.
Und sich halt auch am Anfang auch gewiss zu sein, was sind denn eigentlich diese Berührungspunkte? Also so auch von den Kanälen her gedacht. Also und zu überlegen, okay, was sind so die typischen Kanäle, wo sich mein Kunde halt auch aufhält und an denen halt auch bereit zu stehen. Und im besten Fall halt auch eine gute Lösung da in dem Augenblick zu bieten für das Problem.
Richtig, ja.
Was derjenige hat.
Genau. Also was Unternehmen oder wir auch daraus lernen können, ist einfach, die Customer Journey ist emotional, sie wird abgebrochen, sie ist verzweigt, ja, also es ist, wie du schon am Anfang gesagt hast, es ist einfach nicht linear. Dann negative Erfahrungen gehören dazu, es ist aber entscheidend, wie man damit umgeht, also von beiden Seiten, vor allen Dingen von Unternehmensseite, weil ich erinnere mich an zum Beispiel Google-Bewertungen, ja, man muss halt, oder auch auf Social Media, überall, wo über dich gesprochen wird, musst du eigentlich zur Stelle sein und antworten und zurückkommentieren.
Gerade auf Social Media,
genau. Genau, gerade auf Social Media. Oder es ist auch so zum Beispiel, die Person, die jetzt diesen Wanderrucksack gekauft hat, die wird natürlich auch eine Bewertung schreiben, was auch wiederum Einfluss hat auf andere Kunden, potenzielle Kunden, die ebenfalls eine Journey durchlaufen. Das ist natürlich Gold wert, ne, wenn der eine tolle Erfahrung gemacht hat. Und deswegen muss man halt immer schauen, dass man an den richtigen Touchpoints auf den User trifft. Es ist auch, wir empfehlen auch, also dass man die Touchpoints analysiert und dass man die Gefühle auch, die an diesem Touchpoint entstehen können, einfach aufnimmt und wahrnimmt. Ja, also ich habe ein Beispiel. Ich kaufe meine Bergsportsachen immer bei Bergfreunde.
Ja.
Und ich sag dir auch warum, weil die sagen mir immer, dass ich die richtige Wahl getroffen habe. Also jedes Mal, wenn ich jetzt bei denen ein Stirnband oder ein Buff oder Handschuhe oder eine Wanderhose kaufe, bekomme ich schon während des Bestellabschlusses die Sicherheit von denen, dass ich jetzt das richtige Produkt für mich gekauft habe. Und das bestätigen sie mir nochmal per Mail. Und sie wünschen mir auch immer viel Spaß mit den neuen Sachen und so weiter und so fort. Und es ist immer ein sehr positives Erlebnis. Und deswegen gehe ich immer dorthin. Ich kaufe nirgendwo anders mehr.
Das ist natürlich eine sehr proaktive Kommunikation, würde ich jetzt sozusagen sagen. Das funktioniert natürlich mit Unternehmen, die auch das Selbstbewusstsein natürlich ausstrahlen können, weil sie einfach nur so mega gute Qualität haben und das funktioniert in dem Augenblick gut.
Ja.
Was auch mal ein guter Weg ist natürlich, also das klassische Testimonial oder auf Deutsch Kundenstimmen, also auch für kleine Unternehmen, das ist natürlich immer auch ein guter Weg, um auch zu zeigen, okay, ja, ach ja, guck mal hier, die Physiotherapeutin hat ja den Rucksack auch gekauft. Der gut, die kommt ja vom Fach.
Ja, genau.
Ja, also dann muss das ja auch, dann wird das schon was Gutes sein. Ja,
genau. Oder ganz anderer Touchpoint, offline, ja. Wir haben hier in der Nähe unseren Wanderladen. Da gehen wir immer hin, wenn wir neue Schuhe kaufen. Weil wir wissen, der wandert auch und der kennt sich so aus mit Wanderschuhen. Der hat da auch ein Parcours stehen, wo verschiedene Oberflächen sind, also Steine, Geröll, Kieselsteine, also Felsen, Holz, nass, trocken. Und dann kann man diesen Schuh dort auf diesem Parcours testen und das ist einfach super. Und ich meine, klar, Wanderschuhe kaufst du nicht jedes Jahr. Also das schon allein aus, also das macht man einfach nicht und die sind ja auch teuer und nachhaltig ist es auch nicht. Also, und dann gehen wir halt immer, wenn wir Wanderschuhe brauchen, also wir haben jetzt normale Wanderschuhe und wir haben halt Gletscherwanderschuhe, weil es gibt ja unterschiedliche Kategorien bei Wanderschuhen und die holen wir immer dort. Da gehen wir gar nicht ins Internet. Da wissen wir, okay, da gehen wir zum Dings, zum Kompass und dort bekommen
wir das. Valerie, ich merke, du bist absolut begeistert von dem Thema und ich glaube, wir könnten jetzt noch 2 Stunden weiter drüber reden.
Mit Sicherheit. Wir sind jetzt mal ins Labern gekommen.
Ja, siehst du, komm, kannst mal sehen. Und wo haben wir gerade stehen geblieben? Sozusagen die Berührungspunkte analysieren, die Emotionen analysieren, beziehungsweise bewerten, auswerten. Und dann kommen wir zum Thema Customer Journey Mapping.
Richtig. Und bevor wir das jetzt machen, haben wir doch noch was gefunden. Das Content-Fundstück der Woche. Und zwar, kennst du Notebook LM von Google?
Ja.
Das kann jetzt auch Deutsch.
Cool.
Ja, das war's schon. Tschüssi.
Das war's schon. Ja, tschüss.
Nein, ich habe das getestet ich habe ja mal wieder einen Blogartikel oder eine Kolumne geschrieben für Basic Thinking, Chancen und Risiken von KI, beziehungsweise Podcasting mit KI, Gespräche, die nie stattgefunden haben. Das ist ja das Spookige da hinten dran. Aber Notebook LM, also ich weiß gar nicht, ob ich schon mal erzählt habe, ich habe ja eine Autorin interviewt und habe daraus einen Bericht für die Lokalzeitung geschrieben und habe das in Notebook LM ein bisschen zusammengedingst, und um das zu testen. Und dann hat Notebook LM zwar auf Englisch damals noch, das war vor ein paar Wochen, mir einen 13-minütigen Podcast rausgeschoben.
Ja.
Und das hat sich halt echt angehört, gell? Also es ist schon sehr, sehr krass. Aber eben Notebook LM hat sich weiterentwickelt, kann jetzt auch Deutsch. Das kann man irgendwie mit einem Prompt einstellen, glaube ich. Und da gibt es auch einen Test, hast du gefunden, ne? Auf YouTube.
Genau, also YouTube ist vor kurzem 20 geworden. Happy Birthday.
Mhm.
Und da hat einer der YouTube-Gründer, jedenfalls, die haben auch dann Videos gemacht, und mit Notebook LM haben sie unter anderem auch auf Deutsch einen Podcast sozusagen mit Notebook LM erzeugt, der sozusagen die Vorzüge von YouTube nochmal in diesem generierten Podcast zeigt. Und ich habe mal reingehört und das ist schon faszinierend. Also bin da total bei dir.
Mhm.
Das kann man sich wirklich gut anhören. Ja, also das hat ja, ich analysiere sowas immer gleich durch und denke mir, ja, okay, es gibt natürlich gewisse Dinge, die KI sozusagen nutzt. Aber das ist schon sehr cool gemacht und man kann sich es wirklich gut anhören. Und es ist halt nicht irgendwie, und da es kommt ja so, wie es ja nicht aus dem Wissensmanagement oder so aus dem Wissenstransfer, und du musst halt nicht, du liest ja halt nicht freiwillig irgendwelche 20-seitigen Skripte oder, keine Ahnung, White Papers durch.
Ja, ja.
Aber so ein Podcast, den kannst du dir halt relativ locker anhören, weil halt ist wirklich so ein künstlich geriertes, aber halt total lockeres Gespräch zwischen zwei Leuten erstellt wird, was halt ist wirklich so, wie als würden sich halt am Nachbartisch zwei Experten halt über ein Thema unterhalten auf eine lockere Art und Weise.
Ja, ja. Also da habe ich auch schon von Niklas Münch, der ist auch Journalist und Podcaster oder Audiojournalist, und der hat auch ein Interview geführt mit einem vom Bayerischen Rundfunk, und der hat es auch so gemacht, wenn der irgendwie sich vorbereiten muss für irgendwas, aber noch eine Strecke zu fahren hat, dann schüttet er das in Notebook LM und dann macht er halt ein Hörspiel draus oder eine Höreinheit Erlebnis, draus, ja. Und lässt sich das dann, hört sich das dann an auf dem Weg, ne? Ja. Dafür finde ich schon gut. Ich bin so ich finde es ein bisschen, es hat schon auch große Risiken. Also muss man schon vorsichtig damit umgehen. Und ich weiß auch nicht, ob User das lange akzeptieren, wenn du da immer nur so künstliche Stimmen hörst. Ich muss da so ein bisschen ich weiß nicht, ob du das kennst, das Clue Train Manifest, da steht unter Punkt 5, Menschen erkennen einander am Klang ihrer Stimme. Mhm. Und dass die hat Höhen und Tiefen, die hat Charisma, die hat Gefühl, die hat, also ja, ich bin, also, bin gespannt, wohin
Einsatz,
das führt.
Den Einsatzort muss man halt immer auch bedenken, und gerade so fürs eigene Wissensmanagement oder so ist es super. Ich würde aber es jetzt nicht sagen, okay, es ersetzt jetzt so einen Podcast, so einen klassischen Podcast. Gerade wenn du als Personal Brand oder so unterwegs bist, vorsichtig mit sowas, weil das kann auch wirklich, wie du schon sagst, es wirkt vielleicht auch nicht glaubwürdig und so weiter. Also immer solche Themen, und ist schwierig. Natürlich, das Fass brauchen wir nicht heute nicht aufmachen, da fahren wir bestimmt noch eine eigene Folge zum ganzen KI-Thema. Aber man sollte halt immer klar machen, wofür ist es eigentlich gedacht? Und ist es jetzt nicht die, ist es nicht die Allheilmethode oder die Allzweckwaffe für alles insofern. Aber guckt euch mal einfach Notebook LM an. Es ist wirklich ein spannendes Tool und ich glaube, alles Weitere machen wir dann nochmal eine extra Folge zum Thema KI.
Super, dann lass uns loslegen mit dem Customer Mapping. Da bist du ja voll eingestiegen, ne?
Ja, Customer Journey Mapping. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Also es geht halt darum, wenn unsere potenziellen Kunden an die verschiedenen Berührungspunkte unseres Unternehmens kommen, dass wir das halt entsprechend auch auswerten wollen, wie die Emotionen an der entsprechenden Stelle sind, ne? Und dieses Mapping, wie der Name schon sagt, ist sozusagen eine Visualisierung dieser Erfahrung, dass man sozusagen auswertet an den verschiedenen Berührungspunkten, was hat derjenige getan, was wollte er eigentlich tun sozusagen, was war sein Ziel und wie hat er sich gefühlt an der Stelle, ja. Und das kann man natürlich dann entsprechend, wenn man die verschiedenen Berührungspunkte auch auswertet. Ja, im einfachsten Sinne wäre jetzt einfach eine ganz klassische Tabelle zu machen.
Genau, da hast du ja so ein bisschen skizziert, wie man das in der Tabelle aufbereiten könnte. Und dann ist die Spalte 1, ist also die Phase, also in welcher Phase der Customer Journey befindet sich der Kunde, der potenzielle Kunde. Also ne, auf der Suche oder jetzt ist schon der Kaufimpuls eigentlich gesetzt, solche Sachen wären da einzutragen. Dann in Spalte 2 trägt man ein, was er tut, zum Beispiel um sich zu informieren, liest er einen Blog oder sie. In Spalte 3 ist es dann eigentlich, was er denkt, so, ne, was braucht er? Ich will wissen, was es für Rucksackarten gibt. In Spalte 4 kommt dann das Gefühl, er ist neugierig, er möchte Informationen haben, er ist aber auch ein bisschen überfordert oder sie auch, ne? Aber er will einfach auch Sicherheit bei diesem Kauf bekommen. In Spalte 5 kommen dann die Touchpoints rein, ja, wo ist der Kunde gerade? Also ist er auf einer Google-Suche oder auf einem Blog oder hört er sich einen Podcast an oder schaut er ein YouTube-Video? Mhm. Spalte 6 ist dann welche Probleme gibt's? Ja, es gibt zu viel Angebot, es gibt keine klaren Empfehlungen, es ist zu unübersichtlich. Mhm. Und bei Spalte 7, und das ist optional, kann man noch eintragen, die Dauer, also die Zeit, wie lange braucht, wie lange befindet. Weil als Beispiel, bei einer Reise beispielsweise, ne, heute entscheide ich, dass ich nächstes Jahr, keine Ahnung, 4 Wochen nach Japan fliege, dann ist halt, also quasi Kauf und Beanspruchung der Leistung ist halt dann irgendwie ein Jahr, ne? Also ja, auseinander.
Genau. Ja, das kann schon mal sein. Also gerade bei Reisen kann das echt eine lange Zeit sein. Und ich sage jetzt einfach mal spontan, wenn ihr diese Tabelle von uns haben wollt, es ist jetzt vielleicht ein bisschen, nicht jeder kann das vielleicht mitschreiben, weil er gerade im Auto sitzt oder so, schickt uns einfach direkt eine Nachricht auf LinkedIn und wir schicken euch einfach diese kurze Tabelle auch einfach nochmal zu. Genau. Das ist jetzt kein Thema.
Genau. Dann gibt es aber noch Alternativen. Statt einer Tabelle kann man auch, also und da schlägt ja immer mein Projektmanagement-Herz hoch, ne? Wenn man das irgendwie so visualisieren kann oder auch aufschreiben kann und einfach so darstellen kann, dass man es auch anderen erklären kann. Also ich finde das immer toll. Und da hast du aufgeschrieben, gibt es ein Flussdiagramm beispielsweise. Mhm. Wie könnte das denn irgendwie ausschauen?
Also als Informatiker schlägt natürlich mein Herz da auch höher, weil da gerade im Studium, wo ich mit Flussdiagramm überschüttet. aber also, was ist ein Flussdiagramm? Ne? Also jeder, der diese Darstellung kennt mit Pfeilen von links, weiß ich, von Begriff, da steht ein Begriff und ein Pfeil von dem Begriff geht auf den nächsten Begriff und so weiter. Und dann gibt es so Schleifen, also ein Pfeil geht wieder zurück auf den ersten Begriff und solche Geschichten. Das sind so typische Flussdiagramme. Die sind natürlich ein bisschen komplexer, weil da kann man es natürlich auch mal schnell übertreiben. Man sieht dann vor lauter Pfeilen und Schleifen nichts mehr. Aber wenn man das ein bisschen in gewissen sozusagen Vorbereitungen entsprechend aufbereitet, hat man natürlich da auch die Möglichkeit, viel komplexere Kundenreise nochmal sozusagen darzustellen, weil die Tabellenform, die ist natürlich wirklich super, aber sie ist natürlich eine Vereinfachung, weil man kann in der Tabelle nicht jetzt diese ganzen chaotischen Kundenreisen so darstellen und da kann man halt im Flussdiagramm, gibt es halt mehr Möglichkeiten. Braucht aber, wie gesagt, ein bisschen Erfahrung und es kann schnell dazu führen, dass man auch einfach mal sagt, boah, das wird total unübersichtlich, aber da einfach mal gucken, ob das ein guter Weg für einen ist. Die meisten nutzen halt eher die Tabelle. Ja. Aber ist halt eine Alternative.
Ja, super.
Super. Und jetzt haben wir euch mal einfach erzählt, wie man so eine Customer Journey Map darstellen kann. Aber man braucht natürlich auch erstmal die Daten dafür. Und das heißt, es geht darum, wie messe ich jetzt eigentlich oder wie komme ich an diese Daten, ne? Um halt auch nachher diese Emotionen halt auch zu erfassen. Und da gibt's auch verschiedene Tools einfach, die einem dabei helfen. Das ist halt wirklich, muss nichts Kompliziertes sein. Das kann halt einfach wirklich eine ganz einfache Umfragetool sein. Ja, Google Forms wäre so das bekannteste, glaube ich. Und da kann man sehr schnell ganz einfach auch so eine kleine Mini-Umfrage machen. Kennt vielleicht viele von Social Media, wo man sie vielleicht auch schon nutzt. Kannst du natürlich aber auch für alle möglichen Dinge nutzen. Weiß ich, im Newsletter oder Verknüpfung mit der Webseite etc. Genau. Anderes Tool in der Richtung ist ein bisschen komplexer, aber auch relativ einfach zu lernen. Habe ich mir auch schon mit beschäftigt. Auch ein schönes Tool, heißt Typeform. Andere Tools wären noch Hotjar Surveys. Das kann man entsprechend auch in die Webseite integrieren. Also das sind erstmal so Tools, um so eine Umfrage halt zu erstellen, um einfach die Emotionen auch nachher ja, zu erfassen. Ja. Was gibt es sonst noch für Tools?
Also man kann das Scroll- und Klickverhalten messen oder Absprünge auch mit Hotjar oder Microsoft Clarity. Und natürlich Traffic-Analysen mit Plausible Analytics und auch selbstverständlich im Newsletter-Tracking oder im Newsletter auch Tracken mit Brevo und oder ConvertKit. Aber so Tracking Geschichten im Newsletter haben eigentlich fast die meisten Newsletter-Anbieter, oder?
Ja, das sind ja nur zwei Beispiele, ne? Also ich setze selber Brevo ein, es gibt natürlich auch viele andere E-Mail-Tools, musst du halt immer ein bisschen gucken, welche entsprechend auch diese Funktionen haben. Manche haben in den billigsten Tarifen manchmal diese Sachen nicht mit drin, da muss man immer ein bisschen gucken. Aber insofern, das sind erstmal verschiedene Tools, die uns halt auch weiterhelfen. Plausible Analytics ist halt eine Alternative zu Google Analytics, weil Google Analytics erschlägt einen halt auch direkt mal schnell. Ja? Also da kannst du tausend Sachen mitmachen.
Genau, dann haben wir noch weitere mögliche Maßnahmen. Also witzig ist ja, dass wir jetzt hier mal über Umfragen sprechen, wo wir doch in den Crime Files gehört haben, den Mythos. Und Gott sei Dank über Umfragen sprechen, weil wir in den Crime Files ja diesen Mythos aufgeklärt haben, dass es sehr wohl was bringt. Also Mini-Umfrage oder Ein-Klick-Feedback auf der Webseite, ne? Was hat dir gefehlt, wenn man zum Beispiel abbricht oder so. Oder was ich auch immer lustig finde, ist, wenn ich auf so informativen Seiten unterwegs bin, auf so OMT macht das, glaube ich, und so ein paar andere noch. Wie heißt's?
Hotspot?
Hotspot macht das, glaube ich, Hotspot. Die Konkurrenz beließt sich auch. Und dann, dass man dann halt auf der Seite, ah ja, stimmt, ah, ich muss ja auf der Seite bleiben, weißt du, so, also das sind echt so ein paar lustige Gimmicks auch, die man da machen kann, ne? Dann aber auch nach einem Freebie oder nach der Anmeldung von einem Newsletter oder bei einem Abbruch einfach ein Follow-up-Mail schicken. Also natürlich muss da vorher schon irgendwie eine Mailadresse ausgetauscht worden sein. Was hatte ich bisher abgehalten, XY zu tun, ja, mit so einer Frage? Dann natürlich, was allerdings, ja, das ist, lässt sich nicht automatisieren, das muss ein Mensch machen. Wobei mit KI wäre es vielleicht auch möglich, so in Communities nach Wünschen zu fragen, ja, was brauchst du, um das und das zu tun? Dann, wenn man bei einem Shop irgendwie den Kauf dann doch abbricht, eine Frage einblenden, ob dir eine Info fehlt und dann muss dann aber natürlich auch ein Call to Action stehen, dass man da irgendwie vielleicht auf ein FAQ kommt oder sowas oder ein Kontaktformular und dann natürlich Kundenfeedback auswerten, also aus Mails und Chatverläufen, aus Kommentaren oder auch tatsächlich mal mit einem Kunden ein Interview führen. Das kann man auch immer machen.
Das ist sozusagen die Analogvariante, in Anführungsstrichen. Ja,
genau.
ich habe da selber wirklich Erfahrung mitgemacht. Ich habe wirklich viele solche Telefonate geführt und du kriegst eigentlich keine bessere Rückmeldung. Ja? Also wenn du das ein bisschen gezielt strukturiert, so einen Fragebogen für dich vorher aufbaust, so 4-5 Fragen, nicht übertreiben damit und dann wirklich mal mit ehemaligen Kunden oder halt, kann auch theoretisch mit potenziellen Kunden sein, etc., wenn man das entsprechend ein bisschen kommuniziert, kann das auch funktionieren. Es gibt nichts Wertvolleres.
Ja, also, auch in größeren Unternehmen, ne, die haben ja Vertriebsabteilungen, mit dem Vertrieb sprechen. Ja. Den Vertrieb fragen, hey, was bekommt ihr denn für Rückmeldungen? Ja, da mal eine Umfrage machen, intern. Genau. Also das ist auch immer eine gute Möglichkeit. Ja, miteinander reden. Kommunikation ist der Schlüssel, sage ich immer wieder.
Deswegen am Ende der Kundenreise, ich glaube, das kann man wirklich auch ein bisschen mit reinnehmen, diesen kompletten Kommunikationspfad sozusagen auch verstehen. Also wie kommuniziert der potenzielle Kunde mit mir als Unternehmen? Ja. Und wie möchte er auch kommunizieren? Und was braucht er für Informationen? Wo liegen wirklich seine Probleme? Wie kann ich entsprechend an den verschiedenen Berührungspunkten am besten die Hilfestellung bieten?
Ja.
Das alles ist keine Rocket Science, sondern man kann es wirklich teilweise mit wirklich einfachen Mitteln auch diese Emotionen erfassen. Wir haben das Customer Mapping erwähnt, wo man es auch wirklich relativ schnell auch so eine Tabelle mal einfach erstellen kann, um diese Emotionen zu erfassen. Und am Ende sind es wirklich dann auch Kleinigkeiten, die dazu führen können, dass vielleicht der Wanderrucksack ohne Rückenschmerzen denn auf meiner Seite gekauft wird und nicht bei der Konkurrenz.
So ist es, genau. Ja, super, da haben wir wieder eine wunderbare Folge zum Thema Customer Journey anhand von meinem Lieblingsthema Wandern gemacht. Sehr cool. Und für euch heißt es jetzt natürlich, also wie gesagt, Lars hat es vorhin angeboten, wenn ihr diese Map möchtet, schreibt uns gerne an. Und dann solltet ihr mit euren echten Daten die Customer Journey Map erstellen. Und dann bin ich mal gespannt. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Rückmeldungen.
Und ansonsten schickt uns gerne einfach mal Feedback hier. Wisst ihr, Podcatcher und so weiter. Oder direkt auf Social Media. Gebt uns Rückmeldung. Wie hat euch die Folge gefallen? Gibt ja auch bei Spotify mittlerweile diese Kommentarfunktion, wo man auch da kommentieren kann. Also wir freuen uns auf euer Feedback und auf bald.
Tschüss.